2 um 8. Der Radio 1 und Freitagssalon. Mit Jakob Augstein.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, guten Abend. Ich hoffe, das Mikrofon funktioniert. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, dem 1. im Jahr 2020. Schön, dass Sie den Weg hierhin gefunden haben. Und herzlich willkommen den Hörern von Radio 1, die bekanntlich immer auf dem richtigen Weg sind. Als meine Kinder noch klein waren und noch keinen Gangster-Rap gehört haben, Spiegeltitel, da war ich mit ihnen immer im Museum für Völkerkunde in Dahlem und wir haben uns dieses Louvre-Boot angesehen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie da mal waren, können Sie vielleicht sonst auch mal googeln. Ein wunderschönes, beeindruckendes, wirklich sehr, sehr großes Auslegerboot von einer Insel irgendwo bei Papua-Neuguinea, so heißt das heute. Ganz eindrucksvolle, traurige Geschichte zu dem Boot, ein Stück traurige Tropen, wie man sich das so vorstellt. Die Leute konnten es nämlich am Schluss nicht mehr ins Wasser ziehen, weil sie schon zu schwach waren. Das war also das Highlight der Südseesammlung und ich habe jetzt gerade gelesen im Netz, dass das Boot im Jahr 1903 auf der Insel von den Deutschen gekauft wurde. Allerdings, nachdem die Deutschen diese Inselbewohner im Grunde vorher mehr oder weniger ausgerottet hatten. Nun macht man es sich ja bekanntlich mit den Verbrechen der Vergangenheit heute nicht mehr so leicht, gerade in Deutschland nicht. Heute ist der 27. Januar. Aber zurück nochmal zu diesem Boot. Das Boot liegt in Berlin, wird jetzt demnächst dann im Humboldt-Forum aufgestellt, ist abgebaut in Dahlem schon vor einigen Jahren. Und wem gehört eigentlich dieses Boot oder wohin gehört eigentlich dieses Boot? Das sind sozusagen Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Und ich darf vielleicht einleitend noch sagen, dass Frankreichs Präsident Macron eine Restitution des afrikanischen Erbes an Afrika angekündigt hat und dass eine solche Aussage aus Deutschland bislang fehlt. Stattdessen wird eben dieses Boot im Humboldt-Forum gezeigt. Ja, im Jahr 2020 wird ein neu gebautes Museum bestückt mit Kunstgütern anderer Kulturen, die unter zweifelhaften Umständen in unseren Besitz gelangt sind. So, also das ist sozusagen die Ausgangsposition. Es geht um das deutsche Verhältnis zur Kolonialgeschichte und da noch allgemeiner um das westliche Verhältnis zu anderen Kulturen damals und heute. Sie merken, das ist ein bisschen schwierigeres Thema als sonst. Sonst machen wir hier eher leichte Unterhaltung. Das hier ist heute etwas härter. Und deshalb nehmen wir, um es uns noch schwieriger zu machen, einen Umweg zu dem Thema, nämlich über den Hamburger Kunsthistoriker, Kulturwissenschaftler und Amerikareisenden Abi Warburg. Und wenn Sie sozusagen Geduld haben, mit uns durch diese Stunde durchzugehen, dann werden Sie auch verstehen, warum wir das machen. Wir reden über Abi Warburg mit einem anderen Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler, nämlich mit Horst Bredekamp, der gerade ein Buch über Abi Warburg veröffentlicht hat und über dessen Besuch ich mich hier sehr freue. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Abend.
Ich stelle Sie ganz kurz vor, Sie kommen ursprünglich aus Kiel, Sie waren und sind jetzt wieder Professor für Kunstgeschichte in Berlin. Sie sind auf der ganzen Welt unheimlich unterwegs, haben ganz, ganz viele Bücher geschrieben, von denen ganz viele im Berliner Wagenbach Verlag erschienen sind, was für mich heißt, dass sie klug und schön und lesbar geschrieben sind, denn sonst würde Wagenbach sie nicht drucken. Da gibt es andere Verlage, die das machen. Und außerdem gehörten sie 3 Jahre lang zur sogenannten Gründungsintendanz des Humboldt-Forums, das in diesem Jahr seine Pforten eröffnen soll. Herr Bredekamp, wer war Abi Warburg?
Abi Warburg war ein Hamburger, nochmals, Abi Warburg war ein Hamburger Bankierssohn, der sich in eine Art Lesewahn getrieben hat, als er 12, 13 Jahre alt war und für sich selbst entschied, ob er wirklich das Erstlingsrecht an dieser Bank antreten sollte. Er hat dann gegenüber dem Zweitgeborenen in dieser Bank, wie dieser später sagte, das schlechteste Geschäft dieser Bank je gemacht, indem er sein Erstlingserbrecht abgetreten hat und dafür das Recht erworben hat, jedes Buch, das er haben wollte, auch zu bekommen. Und daraus ist die ja heute weltberühmte kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg geworden. die in Hamburg dann seit 1905 etwa aufgebaut wurde und 1933 nach London durch das Geschick vieler Personen emigrieren konnte, im Herbst 1933 noch. Das war eine große Leistung der aller Beteiligten. Warburg war 1929 gestorben und hat dieses Desaster nicht mehr erleben müssen. Er steht für eine kunsthistorische Methode, die sich nicht allein auf die Hochkunst bezieht, sondern auf Bilder aller Art. Er hat den Ersten Weltkrieg sehr intensiv in Bezug auf die Propaganda begleitet, sozusagen, und hat in dieser Zeit von sich gesagt, ich beginne jeden Tag mehr, Bildhistoriker zu werden. Und das ist das, was er meinem Fach als Gebot auferlegt hat, alle Bilder, Briefmarken, Propaganda, auf heute bezogen, Medienbilder jeder Art, auch Zeitungen, all das hat er mit derselben Genauigkeit analysiert wie etwa Fresken von Raphael.
Er war Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika. Davon handelt zum großen Teil Ihr Buch. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von dieser Amerika-Reise.
Er hatte in Bonn promoviert über Botticelli, die mythologischen Gemälde Botticellis, wollte dann in Berlin Psychologie studieren, hat das auch für ein Semester getan und ist dann auf eine im Grunde Familienreise nach New York gefahren, weil dort eine Familienhochzeit anstand. In New York hat ihn ein, vielleicht kann man es so sagen, eine Art Zivilisationsüberdruss überfallen. Und er entschied, vielleicht ist er bereits mit dieser Idee nach Amerika gefahren, sich jenseits der Zivilisation der Ostküste zu bewegen und nach Westen zu fahren, in das Gebiet der Pueblo-Indianer. Er hatte in dieser Zeit bereits die Grundidee, eine Weltkunstgeschichte zu schreiben nach seinen Kriterien. Und so sollte die Reise zu den Indianern des Nordwestens von Amerika die erste Station sein. Es war eine Fügung, dass er bekannt war über Umwege mit Franz Boas, dem großen Anthropologen und Ethnologen, der in den 80er Jahren in Berlin studiert hat, in Kiel, meiner Heimatstadt, promoviert hatte und dann nach Kiel, nach Berlin gegangen war, sich an der Berliner Universität habilitiert hatte. Und Franz Boas hat in New York dann Abi Warburg den Weg geebnet zu den Spezialisten in Washington und auch Santa Fe und an der Westküste. Und derart gewappnet ist Warburg dann nach Westen gereist und hat eben versucht, sich ein Bild der Kultur der vor allem Hopi-Indianer zu verschaffen.
Also von heute aus betrachtet sind ja Warburg und seine Reise dorthin genauso Gegenstände historischen Interesses wie die Indianer. Also ich meine, diese Reise, die sozusagen eine Forschungsreise war, untersuchen Sie ja selber als Forschungsgegenstand. Was ist denn da passiert auf dieser Reise? Wie muss man sich das vorstellen? Was hat das mit ihm gemacht?
Vermutlich war diese Reise, das ist das, was mich überrascht hat, das entscheidende Erlebnis seines Forscherlebens. Bislang ist diese Reise immer als ein hochinteressantes Unikum bewertet worden. Ja, Abi Warburg ist in den Westen Amerikas, Südwesten der Vereinigten Staaten gereist, hat dort ein tiefes Erlebnis der Erfahrung der Indianer gehabt und ist dann zu seinen Renaissance-Forschungen zurückgekehrt. Ich war Zeuge der Erschließung der Briefe Abi Warburgs. Bei mir im Nebenraum Michael Diers mit Kollegen hat dies unternommen und sah plötzlich auf dem Bildschirm ein Schreiben, Berlin 1896, lieber Papa, mein Scheck muss erhöht werden, denn ich will in Berlin bleiben. Ich dachte, wie kann das sein? Kein Mensch weiß, dass Abi Warburg jemals nach seiner Amerikareise in Amerika war. Und habe dann diese Briefe systematisch verfolgt und dabei kam heraus, dass er tatsächlich fast ein Jahr in Berlin gewesen ist. Was, wie gesagt, bislang, ähnlich wie Walter Benjamin, bislang jeder Tag seines Lebens erforscht. Kein Mensch wusste bislang, dass er über ein Dreivierteljahr in Berlin war. Und es durch diese Briefe kam heraus, dass er in Berlin den Wohnsitz gewählt hatte, weil er mit den Spezialisten am Völkerkundemuseum in Kontakt kommen wollte, was ihm auch gelang.
Sie haben zu diesem Umzug nach Berlin geschrieben, ich darf das mal zitieren, ja, er hat hier also Kollegen getroffen, die die Suche nach Fremderfahrung und Diversität teilten. Und diese Suche entstand nicht aus dem Bewusstsein von Dominanz, sondern aus einer Empathie, in der die Selbstbeobachtung und die Selbstkritik wesentliche Bestandteile waren. Jetzt stecken in diesem Satz ja eine Menge Annahmen, oder? Weil im Grunde ja die Indianer im Prinzip jetzt eigentlich nicht ursprünglich dafür da waren, sehnsüchtigen Weißen als Objekt der Fremderfahrung zu dienen, oder?
Natürlich nicht. Aber Abi Warburg fährt zu einem Zeitpunkt, zu dem vielleicht im letzten Moment eine Anmutung von Authentizität noch möglich war. Und das hat ihn zutiefst beeindruckt, dass er nach wirklich sehr, sehr schwerem Ritten, die sehr lange dauerten, die durchs Gebirge gingen, teilweise durch eine Witterung, aufgrund derer er die Reise gar nicht antreten durfte an sich. Er hat sich gegen die Führer durchgesetzt und ist dann durch diese sehr, sehr winterlichen Gebirgsmassive geritten. Nach mehreren Tagen, teils mit bis zu 20 Grad Minus angekommen, und dann dort auf eine Population getroffen, die selbstverständlich Kontakt mit der westlichen Welt hatte, auch mit den Ethnologen der Zeit, dabei nicht besonders ehrenrührige, wie Vogt zum Beispiel, den er dort traf, aber die ihm den Kontakt ermöglichten auf eine Weise, dass er aufgrund seiner Vorkenntnisse, wie gesagt, einen Kulturbegriff entwickeln konnte, den er im Kopf hatte. Und zwar entwickelt an der Renaissancekunst. Und den er nun auf eine Weise, die ihn selbst zutiefst überrascht und auch beeindruckt hat, bei den Indianern nicht nur wiederfand, sondern in einer verstärkten Weise erkannte, der dann seinen gesamten Kulturbegriff mit definiert hat. Und dieser lautet... Entschuldigung, ich muss einmal husten, wenn ich darf.
Ja, ich habe auch, weil es jahreszeitlich typisch Halsbonbons dabei, wenn Sie wollen.
Aber dann lutsche ich das Mikrofon vielleicht auch nicht so gut. Na ja. Also ich versuche, ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Einen Kulturbegriff entwickelt, der von der Erfahrung von Distanz ausgeht. Der Mensch ist als ewige Bestie ein Gewalttier. Er ist aufgefordert, um des Überlebens von ihm selbst und auch der Umwelt willen, seine inneren Gewaltpotenziale zu distanzieren. Abi Warburg hat bei den Indianern die Technik der Distanzierung vor allem an den Tanzriten wahrgenommen, insofern er erkannte oder zu erkennen glaubte, dass die bedrohlichen Naturkräfte dass die Indianer die bedrohlichen Naturkräfte auf sich wirken ließen, sie in Bildern symbolisierten, sodass sie über die Bilder eine Welt eines Beziehungsgeflechts organisierten, aufgrund derer sie die unmittelbare Naturgewalt distanzieren konnten.
Okay, aber ich finde es spannend, und das kann man in Ihrem Buch auch sehen, dass sich viele dieser Wissenschaftler dann ja in den Masken der Einheimischen haben abbilden lassen, so wie Warburg selbst, oder dass sie auch sich haben abbilden lassen in Posen der Rituale der Indianer, so wie eben der von Ihnen auch kurz erwähnte Franz Boas. Heute, Sie nennen das Empathie in Ihrem Buch, ich glaube, heute würde man von Cultural Appropriation sprechen, oder? Also von sozusagen kultureller Aneignung. Dieses Spannungsfeld, wie sehen Sie das?
Ja, es ist ein Spannungsfeld und man darf die Spannung nicht eliminieren, dadurch, dass man von vornherein behauptet, dass eine Empathietechnik böse ist. Abi Warburg, das ist kritisiert worden, hat eines dieser Riesenmasken aufgesetzt und es war eigentlich verboten. Man sieht in der Serie der Bilder aber, dass die Tänzer dieses bemerken und nicht beeindruckt sind und auch ihre eigenen Masken abgelegt haben. Abi Warburg selbst setzt diese Helmmaske nicht vollständig auf, sondern behält sie auf dem Kopf. Wie man diese Geste beurteilen mag, ist offen. Ich habe zu beschreiben versucht, dass aufgrund der tiefen Beeindrucktheit von Warburg in Bezug auf die Kulturtechnik, die er bei den Indianern wahrnahm, hier ein Begriff von Empathie, von Einfühlungsversuch vonstatten ging, der ihm eben ermöglichte, auch seine weiteren Studien mit dieser Urerfahrung bei den Indianern weiter zu betreiben.
Aber es gab ja in dieser Zeit eine deutsche, allgemeine deutsche Indianerbegeisterung, die aus heutiger Sicht so ein bisschen spleenig ist, nicht? So ein bisschen versponnen, ein bisschen verrückt.
Nein, sie hat überhaupt nichts Versponnenes, sondern es ist eine sehr tiefgreifende Identifikation der deutschsprachigen Bevölkerung. Eine Nation gab es nicht mit den Indianern, weil im Gegensatz zu den anderen Nationen Europas, wie gesagt, Deutschland keinen Nationalstaat besaß. Aufgrund dessen wurden, was wir uns heute kaum mehr vorstellen können, nicht die Schweizer, sondern die Deutschen als Synonym für Freiheit genommen. Synonym für Freiheit, kein Zentralstaat, der mit Zensur überall durchgreifen konnte, wie in England, wie in Frankreich, wie in Spanien natürlich. Aufgrund dessen, dass sowohl eine Art Sehnsucht nach einer Nationenbildung bestand, andererseits aber das Privileg, nicht unter der Knute eines Nationalstaates zu sein, gab es das Gefühl, einer Wesensverwandtschaft zwischen Deutschen und Indianern, die es in dieser Form in keiner anderen Sprache und keiner anderen Bevölkerung gab. Diese Identität sozusagen zwischen Deutschen und Indianern als Verkörperung einer von freien, tribalen, stämmischen Gemeinschaften hat zu der Absonderlichkeit geführt, dass in einem einzigen Fall gegenüber den Comanchen Aussiedler, ich glaube aus Schwaben, mit dem Comanchenstamm eine Blutsbrüderschaft vertraglich vereinbart haben und entschieden haben, dass die beiden, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Stämme untereinander nicht nur heiraten durften, sondern sollten, um eine Art Kollektivität dieser hypostasierten Brüderlichkeit von deutschsprachigen und Indianern zu besiegeln.
Also dann so wie mit Winnetou im Grunde.
Naja, das zieht sich bis Karl May, nicht? Den Grund dieser Indianerbegeisterung, der speziell deutschen Indianerbegeisterung, ist weitgehend verschwunden. Er liegt an dem Freiheitsbegriff, der mit den Indianern, wie gesagt, verbunden wurde, die keine Nationalstaat hatten, sondern sich über freie, flottierende Stämme organisierten. Das war der kulturpolitische Hintergrund.
Sie haben Warburg einen Vertreter der liberalen Ethnologie genannt. Was ist das?
Die liberale Ethnologie.
Haben Sie das erfunden oder gab es da schon vorher den Begriff?
Es gab es im Englischen. Es gibt ein Sammelband über Adolf Bastian, ich glaube 2005 erschienen, in dem ein englischsprachiger Ethnologe von der Berlin Liberal Ethnology sprach. Mhm. Ich habe das von dort her eingedeutscht sozusagen. Die liberale Ethnologie versucht, von dem Leiterdenken wegzukommen, unten die sogenannten Primitiven, darüber die stärker entwickelten und am Ende dann diejenigen, die über die moderne Technik verfügen und die Welt zu beherrschen, eben versuchen. Gegen diese Leitervorstellung, die mit sich brachte, dass wenn man bestimmte technische Geräte in Australien fand oder in Kanada, dass man dann sie auf dieser Leiter der Entwicklung einordnete und genau glaubte sagen zu können, auf welcher Entwicklungsstufe die Gemeinschaft sich befand, deren Reste man hier sammelte und studierte. Dagegen hat eine spezifisch deutschsprachige Ethnologie, die in der langen Linie von Leibniz über die Forster, über die Brüder Humboldt bis zu Adolf Bastian geht, argumentiert, nein, das ist eine unsinnige Vorstellung. Die Ethnien sind keinesfalls in einer Aufstiegsleiter zu begreifen, sondern kulturrelativistisch muss jeder Bereich für sich genommen werden, aus seinem eigenen Rahmen. Man kann das, was gesammelt oder studiert wird, keinesfalls in ein vorbewusstes und vordefiniertes Aufsteigsystem nehmen, sondern jede Gemeinschaft ist für sich in ihrem eigenen Wert unantastbar und darf nicht mit Höherstellung oder Niederstellung mit anderen verglichen werden. Es ist das zutiefst kulturrelativistische Konzept, das eben als erste mit Herder verbunden ist. Wilhelm von Humboldt übernimmt das in Bezug auf die Sprachen. Und das habe ich. Dieses Konzept ist nicht ohne Probleme. Vielleicht werden wir darauf noch kommen. Aber das ist der Begriff der liberalen Ethnologie, der von Wertigkeiten absieht und die Kulturen aus sich heraus zu verstehen versucht.
Aber kann es eine Erforschung oder konnte es damals überhaupt eine Erforschung des Fremden geben, ohne das Fremde dabei zu verändern?
Das ist die Tragik des Menschen. Der Mensch ist expansiv. Wir sind alles Afrikaner, die im Lauf von 300.000 Jahren unsere Hautfarbe geändert haben. Der Mensch ist expansiv, er hat sich über den gesamten Globus verbreitet. Es ist eine eigenartige Kuriositas, Neugierde, die den Menschen antreibt. Das ist seine anthropologische Konstitution. Die Begegnung mit dem Fremden ist ihm eingegeben und damit auch die Problematik. Jeder Kontakt mit einer anderen Ethnie, mit einer anderen Kultur verändert nicht nur die eigene, sondern auch die, auf die man trifft.
Ich lese Ihnen ein Zitat vor, was ich ganz schön finde, deshalb lese ich es auch vor, von Franz Kafka aus dem Jahr 1917. Der Neger, der von der Welt damals hat, ja, also der Neger, der von der Weltausstellung nach Hause gebracht wird und irrsinnig geworden vom Heimweh, mitten in seinem Dorf unter dem Wehklagen des Stammes, mit ernstetem Gesicht als Überlieferung und Pflicht die Späße aufführt, welche das europäische Publikum als Sitten und Gebräuche Afrikas entzückten. Also sozusagen die Europäer erfinden sich ihren eigenen Schwarzen sozusagen, und der kehrt dann wieder zurück, infiziert schon praktisch, verändert, geprägt durch diese Erfahrung, und dadurch entstehen dann halt, ja, was entsteht dann dadurch? Das ist die Selbstethnisierung praktisch der Fremden durch den westlichen Blick. Wir erfinden uns dann unsere Indianer selbst.
Ja, aber das ist ein Wechselprozess, der ja niemals aufhört. Hinter dieser sarkastischen Beschreibung eines Auftretens zum Ergötzen und zum vergifteten Wahrnehmen des Fremden, wie Kafka dieses beschreibt, steht ja eine Jahrtausende währende Begegnung mit dem Fremden. Es beginnt ja keinesfalls mit der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, sondern wir können uns die menschlichen Populationen ja überhaupt nicht anders vorstellen als durch Reisen, durch Expansion, durch zurückgedrängt werden, durch ein permanentes Hin und Her. Das hat Herder in seinen sogenannten kritischen Wäldern, also Wälder heißt Blättern, also in kritischen Blättern gegen Winkelmann auf eine sehr, sehr eindrucksvolle Weise vorgebracht. Es gibt keinen Ursprung. Am Ursprung ist bereits eine kritische, antagonistische Verflechtung. Nach dem Ursprung zu suchen, heißt eine Fiktion ins Spiel zu bringen, die dem Menschen nicht genehm ist.
Aber wenn Abi Warburg nach Amerika gereist ist oder wenn Humboldt früher nach Südamerika gereist war, dann haben die sich doch immer in Machtstrukturen bewegt, so oder so, in einem Kolonialzusammenhang oder in einem Dominanzzusammenhang, wo die Weißen bereits sozusagen die Indianer an den Rand gedrängt hatten. anders war das ja auch für die gar nicht möglich, da überhaupt hinzukommen. Jedes Artefakt, was sie von dort mitgebracht haben, haben sie doch schon sozusagen aus einer privilegierten Position in einem Machtzusammenhang heraus erhalten. Oder ist das nicht so?
Also wenn Sie dieses Alexander von Humboldt in den Anden gesagt hätten und hätten ihn vielleicht dabei begleitet, dann hätte er vermutlich gelacht.
Weil es für ihn so anstrengend war, da hinzukommen.
Ja, natürlich. Ich meine, wir bewerten den Kontakt mit ja, fremden Kulturen, auch außereuropäischen Kulturen, als eine Vergnügungsreise, bei der man soeben Beutestücke mitgehen lässt. Wenn Sie die Jahrhunderte der Erforschung und der Begegnung, man kann es ja neutral Begegnung nennen, zwischen Polynesiern und Europäern beschreiben, dann ist das keinesfalls eine von Beginn an eine dominierende Überwälzung, sondern es sind Austarierungen einer Möglichkeit, sich überhaupt aufeinander zuzubewegen.
Aber das hat doch gar nicht stattgefunden. Ich meine, die Leute, die polynesischen Kulturen haben sozusagen diesen Kontakt mit ihrer Existenz bezahlt. Die Indianer, wie wir wissen, im Prinzip am Ende des Tages dann auch. Mich wundert sozusagen, ich verstehe schon, was Sie da sagen. Ich habe nur das Gefühl, das ist, entspricht nicht dem, wie es dann passiert ist. Also an welchem Moment sozusagen des Kontaktes beschreiben Sie dann? Was ist sozusagen der Moment, wo der liberale Ethnologe noch liberal sein kann eigentlich? Das und in welchen Diensten, in wessen Diensten steht er dann am Ende des Tages doch?
Also, Entschuldigung. Ich hoffe, es wird besser. Wenn man ein Jahr nennen will, dann ist das der Tod Adolf Bastians 1904. Von diesem Moment an beginnt auch die deutschsprachige Ethnologie rassistisch zu werden. Bis dahin ist es ein durchaus verzweifelter Kampf um die Wahrung der Tradition, die ich benannt hatte, die sich vor allem mit den Brüdern Humboldt verbindet. Man kann das ähnlich sehen, in dem sehr genau sehen am Institut für Meeresbiologie und Seefahrt an der Berliner Universität. Verzweifelt haben die dortigen Professoren bis in den Ersten Weltkrieg hinein zu verhindern versucht, dass ihr Institut zu einem Medium wurde, das die deutsche Zukunft, die auf dem Wasser läge, bedienen mussten. Sie haben verzweifelt versucht, ein universales, der Menschheit an sich zugewiesenes Gebilde wie das Wasser zu verteidigen. Wer diese Kontroversen ausblendet oder klein macht, hat einen Begriff von Gemeinschaft, den ich in der Tendenz für totalitär empfinde. Mich interessieren die Brüche innerhalb der Gemeinschaften und auch derer, die wir im deutschen Sprachraum im 18., 19. Jahrhundert erkennen und erforschen können. Und vor diesem Hintergrund habe ich Ihre Frage als zu global empfunden. Also ein sehr schönes Beispiel ist das Tagebuch des 17-18-jährigen Georg Forster, der auf die zweite Weltreise von Scott, also 1770er Jahre, mitfährt. Und der beschreibt, wie sich überhaupt Kontakte herstellten. Und diese waren möglich über den Austausch. Der Austausch war eine zivilisatorische Leistung, die innerhalb der polynesischen Gemeinschaften als unabdingbar erachtet wurde. Wer nicht tauschte, war ein Kannibale. Mhm. Das heißt, wenn die anreisenden, ansegelnden Europäer nicht gesammelt hätten, dann wären sie von vornherein, ja, ich kriege jetzt doch ein Bonbon gereicht. Vielen Dank.
Das funktioniert sehr gut. Ich sage jetzt die Marke nicht, klappt aber sehr gut.
Dann wären sie als Kannibalen gemissachtet worden. Also insofern ist dies ein langer und sehr komplexer Prozess, der vielleicht das zum Schluss Ihrer sehr weitreichenden Frage in der Ethnologie der Sammlungen des 19. Jahrhunderts dazu geführt hat, dass in voller Erkenntnis dessen, dass 90% der indigenen Gemeinschaften durch Imperialismus und Kapitalismus zugrunde gehen, gesammelt werden muss. Karl von den Steinen, mit dem ich mich auch im Zusammenhang mit Abi Warburg ja beschäftigt habe, beide waren sehr bekannt und schätzten sich sehr, der in Brasilien gewesen ist, der auch dann zu den Hopi fuhr, hält seine Gedächtnisrede auf Adolf Bastian und legt ihm in den Mund, es ist 5:05, in diesem Moment werden weit über 90% aller Gemeinschaften dieser Erde durch Imperialismus und Kapitalismus zerstört. Es gibt nur ein Gebot: retten, retten, retten. Und das ist eine Komponente, die man bewerten kann, aber die nicht von vornherein zu negieren ist.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Grünen Salon der Berliner Volksbühne und ich sitze hier mit dem Kulturwissenschaftler Horst Bredekamp und wir reden jetzt mal darüber, was eigentlich ins Museum gehört und was nicht. Also Emmanuel Macron hat gesagt wörtlich, ich möchte, dass innerhalb der nächsten 5 Jahre die Voraussetzungen für zeitweilige oder endgültige Restitution des afrikanischen Erbes an Afrika geschaffen werden. Ich weiß, frage mich immer, ob er auch den Obelisken, gehört er auch dazu?
Sehr gute Frage.
Müsste dann ja eigentlich, denn der ist ja letztlich, also Ägypten, na gut. Das hat bisher kein deutscher Politiker so wiederholt. Warum nicht?
Das hat auch Macron bislang nicht durchgeführt. Es ist eine Äußerung, nach der es eine Tagung gegeben hat, ein Symposium, auf dem die Museumskollegen zusammenkamen. Und dort ist diese Forderung fast unisono zurückgewiesen worden.
Von den Leuten, die hier die Museen machen?
Aus rechtlichen Gründen, aber auch aus internen kulturellen Gründen.
Aber ganz kurz, Herr Bredekamp, Sie arbeiten ja, ich meine, Sie arbeiten ja quasi auch als Professor, aber Sie waren eben in diesem Humboldt-Gründungsgremium. Und also in diesem Humboldt-Forum, was ja letztlich auch nur ein Museum ist. Also es entsollen sozusagen die Leute, die in den Museen damit beschäftigt sind, sich um diese Dinge zu kümmern, darüber befinden, ob es vernünftig ist, diese Dinge zurückzugeben. Im Journalismus sagt man, man holt nicht die Frösche, um den Sumpf auszutrocknen.
Das ist ein Missverständnis gegenüber der Institution Museum. Das moderne Museum ist 1510/12 im Vatikan erfunden worden. Die Französische Revolution hat es dann ein zweites Mal und bis heute mehr oder minder verbindlich neu erfunden. Das Museum bietet den Objekten, das es in seine Mauern oder seine Räume nimmt, Asyl. Und es hat die eine Pflicht, die einzige Pflicht, für spätere Generationen, die ihre eigenen Fragen an diese Gemeinschaft von Objekten stellen sollen, dieses Asyl zu halten.
Ja, Sie sagen, es ist der Hippokrates-Eid des Museums, nie mehr ein Objekt aus dem Asyl zu entlassen, keinem Interesse mehr zu überlassen, von wo immer es herkommt, denn die Interessen wandeln sich. Das haben Sie so geschrieben.
Ja.
Ja, das Einzige, was da nicht steht, ist, dass das Museum ja selber ein Interesse hat. Sie sind ja selbst Interessenträger. Also jetzt nicht Sie persönlich, aber jetzt der Intendant des Humboldt-Forums ist ja ein Interessenträger. Der wird doch einen Teufel tun, die Benin-Bronzen, können Sie auch googeln, wenn Sie nicht wissen, was das ist, freiwillig rauszurücken.
Ja, warum soll man sie herausrücken?
Sie kann halt aus Benin reden. Kommen und nicht aus Berlin. Das Problem an Berlin ist natürlich, dass aus Berlin kommt ja relativ wenig. Also je älter es wird, desto weniger, weil als anderswo schon Hochkultur war, war hier nicht so fürchterlich viel. Klar, wenn man das alles zurückgibt, dann gibt es weniger Tourismus. Also ich will das jetzt nicht zu flapsig formulieren, aber natürlich hat eine Stadt als Standort, Faktor oder auch als kulturelles Identitätselement ein hohes Interesse daran, diese Sachen nicht herzugeben. Berlin ohne den Pergamon-Altar, da würde schon was fehlen.
Ja, natürlich. Aber aufgrund einer Qualität, die sich über Jahrhunderte und viele Generationen an Museumsarbeit ja überhaupt erst erstellt haben, hier einzugreifen, und natürlich kann man über Restitution von Benin-Skulpturen reden, muss es auch. Aber Sie haben die Frage ja grundsätzlich gestellt. Und grundsätzlich hat das Museum die eine entscheidende Aufgabe, den Besitzstand zu halten und sie der gesamten Menschheit zur Verfügung zu stellen.
Warum kommt die europäische Kunst ins Kunstmuseum und die nicht-europäische ins Völkerkundemuseum?
Das müssen Sie mich nicht fragen, weil ich habe das Humboldt-Forum 2001 zusammen mit Klaus Lehmann und Peter Klaus Schuster ja erfunden vor der Kommission Berlin-Mitte mit Blick auf die Kunstkammer im Berliner Schloss, in dem eine Einheit im Rahmen dieser Sammlung gegeben war. Das war meine Grundidee, dass die Aufsplitterung der Objekte im Rahmen eines kleinen Weltmuseums namens Kunstkammer auf der Ebene des Jahres 2005 oder 10 oder 2020 wieder rekonstruiert wird. Das war die Idee des Jahres 2001, die dann reüssiert hat. Und ich halte diese Idee nach wie vor für eine tragfähige und kann nur hoffen, dass zumindest ein Prozentsatz davon auch realisiert wird.
Wieso aber das Humboldt-Forum trennt doch europäische und nicht-europäische Kunst, oder nicht?
Ja, es muss die Möglichkeit geben, es wird die Möglichkeit geben, es soll die Möglichkeit geben, gemeinsam mit der Museumsinsel, die ja ebenfalls außereuropäische Objekte, eine starke Sammlung besitzt, Islam zum Beispiel, eine Verbindung zu erzeugen, die dann etwas rekonstruiert, was einen Begriff von Weltkultur im wahrsten Sinn ermöglicht. Und diese Idee sollte, das war die zweite des Jahres 2001, mit den Sammlungen der Humboldt-Universität gemeinsam erörtert werden, die mit Blick auf die beiden Humboldt-Brüder die Fragen, die zentralen Fragen der jeweiligen Gegenwart in diesem Rahmen neu stellen und diskutieren sollte. Das war die Grundidee.
Aber nochmal die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, kann es aus heutiger Sicht unter kolonialen unter imperialen Bedingungen einen legalen Erwerb überhaupt gegeben haben? Also was wir heute legal nennen würden, oder ist der Begriff Ihrer Meinung nach ganz unsinnig, weil in der Geschichte verschwimmt das dann alles irgendwie?
Ja, mit dieser Frage müsste der Louvre morgen geschlossen werden.
Vielleicht müsste der Louvre morgen geschlossen werden.
Ja, vielleicht.
Werden.
Sämtliche Provinzmuseen Frankreich müssten auf dem Hintergrund dieser Frage sofort geschlossen werden.
Nein. Wenn Monet kann ja da bleiben, der kommt davon.
Warum?
Wie, warum?
Der größte Kunstraub der Geschichte war der napoleonische. Und natürlich hat es Restitutionen gegeben, aber das ist sehr gut rekonstruiert worden unter Bedingungen und mit Tricks, wenn man so sagen will, auch ohne, dass die Listen, die in die Provinzmuseen gingen, überhaupt erfasst zu haben, dass das Mindeste, was man sagen kann, dass hier keine vollgültige Restitution geleistet worden ist. Wo wollen Sie denn beginnen und wo wollen Sie aufhören? Soll Heidelberg die Palatina aus dem Vatikan zurückhaben? Soll Preußen oder sollen Prag und nochmals Heidelberg die Objekte aus Schweden zurückhaben aus dem 30-jährigen Krieg?
Ich finde es so interessant, weil Sie, habe ich gelesen, den Begriff Provenienz bei den Kunstwerken nicht so gut finden, weil er eben an den Kontext der Nazi-Raubkunst erinnert und dadurch sozusagen als Begriff irgendwie kontaminiert ist. Eigentlich ist aber Provenienz, heißt ja doch eigentlich nur, wo kommt das her und unter welchen Umständen ist es hierher gekommen und wie bewerten wir das heute? So, ist das nicht, muss man das nicht heute machen? Können wir einfach so weitermachen? So?
Es besteht überhaupt kein Widerspruch. Selbstverständlich muss die Provenienz von Werken im Museum erschlossen werden und sie ist auch erschlossen. Das ist ein tägliches Gebot seit dem 16. Jahrhundert.
Aber was heißt denn, das Luftboot wurde gekauft? Ich meine, wie muss ich mir das denn vorstellen? Was heißt denn das? Die sind da total fertig, weil sie durch den Kontakt, es führt jetzt so weit, das zu erzählen, erledigt worden sind, die Leute auf Luf und also den Kontakt zu den Deutschen oder den anderen davor. Und dann kommen die Deutschen und das Boot liegt am Strand und die können das nicht mehr bewegen, weil sie dafür schon zu schwach sind. ja, sie haben es nochmal gebaut und nochmal sich aufgerafft. Wir wollen doch nochmal zu See fahren. Ja, das ist ein bisschen wie in diesem Disney-Film. So war das da wirklich. Und dann bauen sie dieses Boot, aber sie kriegen es nicht mehr ins Wasser. Und dann liegt es da. Und dann kommen die Deutschen und sagen, okay, ihr kriegt das nicht ins Wasser, aber wir können das machen. Wir kaufen euch das ab. Heute würde man sagen, das ist sozusagen ein sittenwidriger Vertrag oder das ist sozusagen ein ungültiges Geschäft oder so.
1903. Ich spreche über die Phase bis 1884. Das ist die Grundlage für das Humboldt-Forum. Ein, wenn Sie so wollen, antikoloniales Sammeln. Ich habe es zu bestimmen versucht. Es gab, als Napoleon nach Berlin kam, 1806 eine große ethnologische Sammlung im Berliner Schloss. Die ist zu 100% nach Paris überführt worden. Die Spuren verlieren sich. Es wäre sehr interessant, was von den Objekten im Quai Branly in Paris aus dieser Sammlung stammte, die den einzigen Zweck hatte, die Kuriositas, die Empathie für andere Kulturen zu erwecken und Verständnis dafür zu bekommen, dass die Welt eine diverse ist. Verstehen Sie, das ist der zeitliche Hintergrund, in dem ein Herder, in dem die Humboldts, in dem ein Georg Forster überhaupt nur denkbar sind. Oder ein Franz Kugler oder ein Karl Marx, der genau in dieser Zeit in Berlin, also 30 Jahre später, seine Überlegungen anstellt.
Aber es ist doch interessant, dass es eine Washingtoner Erklärung gibt, 98, das Raubkunstabkommen, nicht verpflichtend, Umgang mit den von der Nazi geraubten Kunst, die dann 99 zu einer deutschen Selbstverpflichtung geführt hat, wie wir sozusagen umgehen wollen mit Kunstwerken, auch von unklarer Provenienz und so weiter. Wenn Sie die heute kaufen in einer Auktion, ist das quasi ein ungültiger Kauf. Das können Sie gar nicht. Sie können das gar nicht kaufen, wenn die Provenienz nachher Ihnen sozusagen um die Ohren fliegt. Warum machen wir das in dem Fall, wo das Unrecht liegt natürlich historisch näher, aber es ist sozusagen klar definierbar, da haben wir eine ganz klare Haltung dazu. Warum wird es so schwierig bei dem Kolonialismus-Thema? Denn auch Deutschland hat eine Kolonialgeschichte und fängt vielleicht jetzt erst langsam an, sich dessen überhaupt bewusst zu werden.
Nochmals, meine Begründung bezieht sich auf die Sammlungsgeschichte, die seit dem 16. Jahrhundert bis zur Gründung der deutschen Kolonien sich vollzogen hat. Die Objekte, die 80.000, 60.000, die bis dahin gesammelt wurden gekauft. Es gibt eine Liste 1880, wie die Objekte zusammengekommen sind. Gekauft durch Geschenke, durch Missionare und durch Handel. Mhm. Im Zuge Forschung, Entschuldigung, das wird es Forschung. Das waren die vier Ebenen, aufgrund dessen eine kostbare Sammlung, die größer, viel größer war als die beispielsweise in London oder Paris oder Amsterdam, Den Haag, wo immer, natürlich Wien, Madrid zu nennen, gewesen ist. Und das ist eine andere Komponente noch, die permanent vergessen wird. Und ich kann nicht begreifen, warum dies geschieht. Die Sammlungen, die vor allem in Leipzig, aber dann in Berlin zusammenkamen, hatten einen Begriff von Kultur, der sich, wir würden heute sagen, aus einem linken oder linksliberalen Verständnis heraus erschloss. Dieses lautete, und daran knüpft auch Warburg an, nicht? Sonst wäre er überhaupt nicht verständlich, dass die Kultur, die Anführungszeichen Seele einer Gemeinschaft, nicht über die Hochkunst zu erschließen ist, sondern über Alltagsgegenstände des Essens, Waffen, Kleidung, Gegenstände des Ritus. Also Gegenstände, die sich im Gebrauch verzehren. Aufgrund dessen, dass ein Kulturbegriff entstand, Gustav Klemm ist hier zu nennen, zum Beispiel, das ist 1820er, 30er Jahre, das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg ist ein Produkt dieser linksliberalen Sammlungspraxis, wo Kämme, Schuhe, all das gesammelt worden ist. Aufgrund dessen sind in großer Zahl Zehntausende von Objekte gesammelt worden, die verschwunden wären, weil sie sich im Gebrauch in den indigenen Populationen verzehrt hätten. Wie kann jemand argumentieren, dass hier ein Raub geschehen ist? wenn man Gegenstände, die nicht sammlungswürdig in den indigenen Bevölkerungen waren, unter keinen Umständen kauft und nach Berlin bringt, um die Seele der Gemeinschaft anhand ihrer Artefakte von unten her und nicht von oben her, von den Hochprodukten her zu bestimmen. Mir kann das rein logisch einfach überhaupt nicht in den Kopf, wieso man in diesem Zusammenhang diesen Totschlagbegriff Raubkunst überhaupt nur ansatzweise verwenden kann.
Gut, dann ein Museumsmitarbeiter. Frage ich...
Das haben Sie gesagt.
Ja, Entschuldigung, das ist ja Gottes Willen. Ich bin für meine Begriffe heute Abend total ernst gewesen die ganze Zeit. Dann frage ich Sie trotzdem noch mal ganz kurz, was soll denn überhaupt zurückgegeben werden, Ihrer Meinung nach? Oder gar nichts? Oder weil, komisch, wenn ich Sie das frage, habe ich immer das Gefühl, ich verstehe Ihre Antwort zumindest nicht so richtig.
Warum wird die Frage des Bestandes der Sammlungen eingespeist über die Frage, was zurückgehen muss? Fragen wir doch zunächst, was diese Sammlungen, ein Begriff für eine fremde Welt, zunächst fremde Welt bewirken. Die Uridee des Humboldt-Forums 2001 lag darin, dass Peter Klaus Schuster, Klaus Lehmann und ich selbst argumentiert haben, eine Nation ist in der Lage und willens, das Herz ihrer Gemeinschaft, die Mitte Berlins, nicht für sich selbst zu reservieren, sondern für die kulturellen Güter außereuropäischer Gemeinschaften. Eine große Geste, so war sie gemeint und so sollte sie bis heute gemeint sein. Und die Raubkunstdiskussion hat diese Ebene, die ein Wert, denke ich, von hohem, wirklich angesichts der unserer eigenen Geschichte von hohem Wert, hat der Begriff der Raubkunst wie ein Gift gewirkt. Und ich akzeptiere das in keiner Phase.
Vielleicht ist das ein fundamentales Missverständnis. Ich meine, vielleicht sozusagen wird das fundamental missverstanden, weil unsere Maßstäbe heute einfach andere sind. Weil wir einfach Mühe haben, heute uns dieses Luftboot anzugucken, als empathisch sozusagen gesammelten Gegenstand, den wir quasi im Interesse der Menschheit gerettet haben vor dem Vergehen. Sondern weil wir heute aus irgendwelchen, ja, das eher in Machtstrukturen halt sofort interpretieren. Ist ja interessant, ich höre Sie, ich sehe sozusagen, wie Sie das meinen, aber ich merke auch, dass es draußen in der Öffentlichkeit, jedenfalls in Teilen der Öffentlichkeit, kommt diese Botschaft gar nicht an, die wird ganz anders wahrgenommen.
Also mit wem immer ich spreche, der hat diese Botschaft verstanden. Es gibt eine Ebene der Medien, das sind die Printmedien, die permanent diese Überlegung konterkarieren.
Sie meinen die Printmedien, also die Zeitungen?
Also wenn ich das im Groben so sagen darf oder kann, das ist mein Eindruck.
Welche Medien
wann immer ich mit Personen spreche, dann verstehen sie es vollkommen. Was würden Sie zu Objekten sagen, die im Berliner Schloss gewesen sind, Puppen, die mit den Trachten von Völkern von Madagaskar und von Afrika und von Indien bestückt waren, in dem ersten nach Süden gehenden Raum der Kunstkammer. Im folgenden Raum waren die preußischen Vorfahren der Könige mit Wachsfiguren in ihren Uniformen. Diese Puppen hatten dasselbe Format wie die preußischen Könige. Das heißt, der Besucher des Museums konnte ein egalitäres Erlebnis vollziehen, wenn er über die Wertschätzung der ausgestellten Kleidung, kostbarsten Kleidungsstücke dieser Körperschaften vorbeiging und sie verglich. Ein gutes Beispiel ist die Kunstkammer in Halle in den Frankischen Stiftungen, die um 1700 angelegt wurden, kostbar restauriert. Es ist ein kleines Weltmuseum der Kulturen dieser Welt und ist angelegt nach Schränken, in denen Zeugnisse von Sprachen, von Kleidung, von auch Techniken untergebracht ist. Jeder Schrank hat dieselbe Größe wie der Schrank Europas. Eine nach Zentimetern gemessene Egalität der Weltkulturen. Und vor diesem Hintergrund kann ich nicht verstehen, warum man nur den einen Begriff Raubkunst in die Welt stellt, ohne nach der kultivierenden Funktion dieser Art Sammlungen und humanisierenden Funktion dieser Art Sammlungen zu fragen. Also für mich ist Lévi-Strauss mit dem letzten Satz, den er jemals, den er überhaupt formuliert hat, in Écouter, Regarder, Lire, also hören, sehen, lesen, indem er, der letzte Satz lautet, wann immer die Menschheit begreifen will, was sie gewesen ist und was sich zwischen ihr produktiv abgespielt hat, dann ist es nicht die Technik, es ist nicht die Wissenschaft, sondern es ist die Kunst, die verallgemeinert werden muss. Die Sammlungen sind Zeugnisse dessen, was zwischen den Menschen produktiv und sich wechselseitig anfeuernd geschehen kann und muss. Und damit ist es ein Modell für die Zukunft. Und keinesfalls ein Modell für eine Disqualifizierung anderer Erdteile oder Kulturen.
Herr Bredekamp, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren bei uns. Ich empfehle Ihnen allen, wenn das Humboldt-Forum aufmacht im Herbst 2020, sich das Luftboot anzugucken mit Ihren Kindern und sich dann zu überlegen, ob es dahin gehört oder irgendwo anders hin. Das können Sie sich dann ja selber überlegen. Im Februar kommen Silke und Holger Friedrich übrigens hier zu uns in die Volksbühne. Dann reden wir über die Berliner Zeitung. Vielen Dank, Herr Bredekamp, dass Sie bei uns waren. Und wir verabschieden uns jetzt von den Hörern bei Radio 1, reden aber hier im Grünen Salon noch ein bisschen weiter. Dankeschön, vielen Dank.
Danke, ich vergebe. Bitte um Vergebung für meinen Husten.